das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Mit dabei heute Abend Andreas Keckel mit dem Sport- und Bundesliga-Fußball. Jens Riewer hat weitere Nachrichten.
Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Nach München kommt Paris. Eine Reihe europäischer Staats- und Regierungschefs will offenbar keine Zeit verschwenden, nach dem, was sie von amerikanischer Seite bei der Münchner Sicherheitskonferenz zu hören bekommen haben. Und so lädt Frankreichs Präsident Macron zu einem spontan einberufenen Sondergipfel, um zu besprechen, welche Schritte denn Europa nun gehen sollte mit Blick auf seine eigene Sicherheit und den Krieg gegen die Ukraine. Denn für viele, das wurde auch am dritten und letzten Tag der Sicherheitskonferenz heute deutlich, war dieses Treffen eine Zäsur. Kilian Pfeffer.
Ein Kunstwerk, das einen Silberstreif am Horizont darstellt, also einen Hoffnungsschimmer. Eine Aufmunterung für Christoph Heusgen, den scheidenden Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Wie verlässlich ist die Zusammenarbeit mit den USA in der Ära Trump noch? Nach dem Auftritt von US-Vizepräsident Vance mehr als unklar. Nach der Rede von Vizepräsident Vance am Freitag müssen wir befürchten, dass unser gemeinsames Werteverständnis nicht mehr ganz so gemeinsam ist. Die 61. Sicherheitskonferenz, ein Wendepunkt. Der Vizepräsident stellt die wertebasierte Zusammenarbeit mit Europa in Frage und sagt nichts zur Ukraine oder zur Sicherheitspolitik. Das löst Unruhe aus. Im ARD-Bericht aus Berlin fordert die Außenministerin mehr Entschlossenheit. Ukraine-Friedensgespräche ohne eine europäische Beteiligung dürfe man sich nicht bieten lassen.
Wenn wir verhindern wollen, dass andere über unsere Freiheit und Sicherheit entscheiden, dann müssen wir als Europäer klar sein, Deutschland ist das größte Land in Europa. Wenn Deutschland hier eine Rolle spielen möchte, dann muss man auch die Kraft und die Verantwortung in die Hand nehmen.
Kanzler Scholz fordert am Abend im Quadrell.
Die Ukraine muss eine demokratische, souveräne Nation sein, über deren Köpfe hinweg nicht entschieden wird. Das werden wir als Europäer nicht zulassen. Deshalb fahre ich auch morgen nach Paris und rede mit vielen Freunden dort, wo wir uns zusammentreffen, um genau das zu verabreden.
Doch nach der Vorstellung von Friedrich Merz muss Deutschland eine Führungsposition einnehmen.
Sträflichst, dass Emmanuel Macron das Heft des Handelns in die Hand genommen hat und der deutsche Bundeskanzler dort allenfalls stundenweise zu Gast ist, ist nicht die Rolle, die ich mir für Deutschland in einer solchen Auseinandersetzung vorstelle.
Während eines Israel-Besuchs äußert sich heute auch der US-Außenminister etwas neutraler. Wenn es zu echten Verhandlungen kommen sollte, dann muss die Ukraine beteiligt werden, weil sie es ist, die überfallen wurde. Und die Europäer müssen beteiligt werden, weil auch sie Sanktionen gegen Russland und Putin verhängt haben und weil sie zu diesen Bemühungen beigetragen haben. Aber da sind wir noch nicht. Was Beteiligung dann genau heißt, das ist noch die Frage. Über die Sicherheitskonferenz wollen die europäischen Staats- und Regierungschefs morgen auf einer eilig einberufenen Sonderkonferenz in Paris beraten.
Fragen dazu an die Leiterin unseres ARD-Studios in Brüssel, Tina Hassel, die bei der Münchner Sicherheitskonferenz dabei war am Wochenende. Tina, was erhoffen sich die Europäer denn von diesem spontan einberufenen Sondergipfel in Paris morgen?
Naja, Ingo, die Europäer sind dabei, aus dem Panikmodus herauszukommen und unter großem Zeitdruck irgendwie zu versuchen, doch noch relevant zu werden für US-Präsident Trump. Deshalb hat Macron eingeladen zu diesem Krisengipfel. Europa will Stärke zeigen und klären, was man jetzt schnell beisteuern kann zur Absicherung eines Waffenstillstands. Die Trump-Regierung hat ja bereits Fragebögen verschickt, damit jedes Land ganz konkret angeben soll, wie viele Soldaten und welche Waffen man liefert. Und auch das ist wichtig. Man versucht jetzt Wege zu finden, wie man die Verteidigungsausgaben schnell hochfahren kann, trotz leerer Kassen in fast allen Mitgliedstaaten. Da hat Kommissionspräsidentin von der Leyen in München ja vorgeschlagen, eine Sonderklausel für Rüstungsausgaben zu nutzen. Die würde es erlauben, mehr Schulden zu machen als eigentlich erlaubt. Eine solche Ausweichklausel war bereits während der Corona-Krise genutzt worden, um Spielräume für Milliardeninvestitionen zu schaffen. Und jetzt, wo die Amerikaner als Schutzmacht ausfallen und nicht weniger als die europäische Nachkriegsordnung bedroht ist, müsse das doch wieder möglich sein, heißt es.
Tina, vielen Dank für die Informationen nach Brüssel.
Gerne, Ingo.
In Österreich, in Villach, hat gestern ein Mann wahllos mit einem Messer auf Menschen eingestochen. Dabei ist ein 14-Jähriger getötet worden, mehrere Menschen wurden verletzt. Die Ermittler sprechen von einem islamistischen Anschlag mit Bezug zur Terrormiliz IS. Der mutmaßliche Täter ist ein 23-jähriger Syrer, der eine Aufenthaltsberechtigung für Österreich besitzt. Anna Tillack.
Felach steht unter Schock. Hier am Tatort trauern sie gemeinsam um den 14-jährigen Jungen, der gestern mitten in der Stadt erstochen wurde, nehmen Abschied.
Es trifft uns alle sehr. Er war ein sehr guter Freund. Er hat immer auf jeden aufgepasst und hat versucht zu helfen, wo es geht.
Gestern Nachmittag attackiert ein 23-jähriger Syrer wahllos Menschen mit einem Klappmesser. Ein Junge stirbt, mehrere Passanten werden verletzt. Die Behörden sprechen von einem Terroranschlag. In der Wohnung des Attentäters habe man Flaggen des sogenannten Islamischen Staats gefunden.
Ein islamistischer Anschlag mit IS-Bezug eines Attentäters, der innerhalb kürzester Zeit sich offensichtlich, so der Stand der Ermittlungen, über das Internet online radikalisiert hat.
Wenige Minuten nachdem der Tatverdächtige zusticht, wird er gestoppt. Ein Essenslieferant, ebenfalls aus Syrien, fährt den Täter mit dem Auto an. Kurz danach kann dieser festgenommen werden. Politisch soll die Tat bereits erste Konsequenzen haben. Der Innenminister kündigt Massenüberprüfungen von Asylberechtigten an, auch ohne konkreten Anlass.
Und weitere Nachrichten des Tages, Jens, jetzt mit dir.
Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG haben sich nach nur 3 Wochen Verhandlungen auf einen neuen Tarifabschluss geeinigt. Demnach gibt es für die rund 192.000 Beschäftigten in den kommenden 3 Jahren insgesamt 6,5% mehr Lohn mit einer Laufzeit von 33 Monaten. Hinzu kommen Zusatzzahlungen für Beschäftigte im Schichtdienst und eine Beschäftigungsgarantie bis Ende 2027. Eine Woche vor der Bundestagswahl haben zehntausende Menschen in Berlin für Demokratie und gegen Rechtsextremismus demonstriert. Auf dem Bebelplatz und in der Straße unter den Linden setzten sie ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz. Kirchenvertreter riefen in ihren Reden zum gegenseitigen Respekt auf. Unterstützung musikalischer Art lieferte Herbert Grönemeyer. Ein Jahr nach seinem Tod haben sich in Moskau hunderte Menschen am Grab des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny versammelt, trotz Einschüchterung durch die russischen Behörden. Seine Frau Julia Nawalnaja rief in einer Videobotschaft dazu auf, den Kampf ihres Mannes für ein freies und friedliches Russland fortzusetzen. Nawalny war unter bis heute ungeklärten Umständen in einem Straflager gestorben.
Pur und gleichzeitig virtuos. Der Pianist Keith Jarrett schaffte mit dieser Aufnahme, dem bekannten Köln-Konzert im Jahr 1975, etwas für die Ewigkeit. Eine ganze Generation von Musikbegeisterten ließ sich vor dem Plattenspieler von der Doppel-LP in ihren Bann schlagen. Es ist das erfolgreichste Jazz-Solo-Album aller Zeiten. Dabei waren die Vorzeichen für diesen legendären Auftritt vor fast genau 50 Jahren denkbar schlecht. Nicht nur das Instrument war verstimmt, auch der Künstler war es und damit unklar, ob das Konzert überhaupt stattfinden würde. Und genau darum geht es im Film Köln 75, der heute auf der Berlinale Premiere feierte. Ried von Petersdorf.
Nur wenige Stunden bis zum Auftritt in Köln. Keith Jarrett probiert, ob es klingt. Und Vera Brandes in Höchstspannung.
Das ist ein halb kaputtes Stück Schrott.
Was soll das heißen?
Das heißt, es ist das falsche Klavier. Das heißt, Keith Jarrett wird hier drauf kein Konzert spielen.
So kurz vorm Ziel alles aus? Der Film Köln 75 zeigt, wie sie, noch Schülerin, das legendäre Konzert organisiert. Sie rennt viel, so auch zum WDR-Hörfunkstudio.
Niemand weiß, wie es klingen wird oder was es sein wird und dass so etwas Magisches entstehen kann.
Ich werde sagen, dass um 11 in der Oper ein Jazzkonzert stattfindet.
Zwei Klavierstimmer reparieren den Flügel notdürftig. Das Ende vom Lied, man kennt es. Keith Jarrett spielte doch, widerwillig. Die echte Vera Brandes ist heute zur Filmpremiere nach Berlin gekommen. Das Konzert noch immer etwas ganz Besonderes für sie.
Die ganze Geschichte ist ein Wunder. Und er hat es trotzdem gemacht. Und es gibt ja einen ganz wichtigen Moment, in dem er sagt, du vergiss nie, nur für dich.
Die Schauspielerin Mala Emde jedenfalls ist schwer beeindruckt von Vera Brandes.
Es war eine große Ehre, diese Frau spielen zu können. Ich glaube, ich habe gelernt, das Unmögliche möglich zu machen, weil das ist, was sie auszeichnet.
Ein Jazzkonzert in Berlin Anfang der 70er. Jarrett, da schon ein Ausnahmekünstler, ein Perfektionist. Mit seinem Konzert in Köln, von dem es im Übrigen nur Ton, aber keine Bilddokumente gibt, war er nicht zufrieden. So durfte im Film über das Konzert kein Ton davon verwendet werden.
Keith Jarrett.
Keith Jarrett mochte das Kölner Konzert nicht. Er mochte nicht, wie es gefeiert wurde. Und ich hatte die interessante Herausforderung, wie mache ich einen Film über Vera Brandes ohne das Konzert? Auch wenn es Jarrett nicht passte. Mit seinem Kölner Konzert hat er Millionen Menschen glücklich gemacht. Und Vera Brandes ist Pionierin geblieben. Sie hat das Musikbusiness verlassen und hat innovative Methoden in der Musiktherapie entwickelt.
Und damit zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Da scheint sich Eintracht Frankfurt wieder erinnert zu haben, wie das mit dem Gewinn funktioniert, Andreas.
Ja, irgendwie schien es doch, als wäre das den Hessen zwischenzeitlich mal entfallen. Dreimal in Folge nur unentschieden. Das ist für die Eintracht in dieser Saison ja schon sowas wie eine mittelschwere Katastrophe. So gut, wie es insgesamt läuft. Heute also endlich wieder 3 Punkte durch das 3:1 gegen Kiel. Ergebniskrise beendet, Tabellenplatz 3 gefestigt. Das riecht doch gleich schon mal wieder sehr viel stärker nach Champions League in der nächsten Saison.
Dino Topmöller nimmt den Erfolg ziemlich gelassen. Wichtig ist endlich wieder ein Sieg.
Es geht ja auch immer an die Art und Weise, wie die Spiele davor waren. Und ich glaube, dass es schon sehr souverän auch war, wie wir gespielt haben. Und von daher nehmen wir den Dreier heute gerne mit.
Dino Topmöller schickt heute die jüngste Startelf der Saison aufs Feld. Und 2 Youngster sorgen für das 1:0. Brown auf Larsson, der 20-Jährige mit seinem 3. Saisontor, 18. Minute. Die Kieler zu passiv. Nach der Ecke ist es Tuta, der nach 37 Minuten auf 2:0 erhöht. Kurz vor der Pause das Handspiel von Kiels Nikic. Schiedsrichter Hartmann entscheidet nachträglich auf Handspiel und Elfmeter. Ikitike tritt an, aber Thomas Däne im Kieler Tor pariert stark. Der 31-Jährige kommt für den erkrankten Weiner zu seinem für ihn emotionalen Bundesliga-Debüt.
Das ist für mich heute ein lachendes und ein weinendes Auge dabei. Einer meiner großen Förderer, mein Vater, ist leider vor einem halben Jahr unerwartet verstorben. Der wäre gerne mit dabei gewesen heute. Deswegen, aber ich glaube, er hat von oben zugeschaut und deswegen macht es mich umso stolzer, den Tag heute zu erlebt zu haben.
Der vergebene Elfmeter bringt die Eintracht nicht aus der Ruhe. Can Uzun schaltet nach dem Fehlpass von Setz am schnellsten. Feiner Schlenzer zum 3:0 nach einer Stunde. Frankfurt zwar komplett überlegen, aber einmal unachtsam. Und so kommt Kiel durch Porra zum 3:1. Die Minen in Frankfurt aber trotz des Sieges nach dem Schlusspfiff sehr ernst. In der Nachspielzeit stürzt ein Fan vom Mittelrang in den Unterrang. 2 Menschen müssen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.
Ja, erstmal gute Besserung an die verletzten Personen. Das bedrückt einen natürlich dann schon, wenn man sowas dann auch mitbekommt.
Die Mannschaft verzichtet danach auf den Jubel in der Fankurve. Ein trauriges Ende eines sportlich erfolgreichen Spiels der Eintracht.
Zugegeben, der Begriff Angstgegner ist schon etwas ausgelutscht. Aber wie soll man es anders nennen, wenn ein Club wie Werder Bremen seit 11 Jahren kein Heimspiel gegen Hoffenheim gewonnen hat? Und auch diesmal, da die TSG als einer der heißesten Abstiegskandidaten an die Weser kam, war es nicht anders. 0:2 aus Bremer Sicht, die damit weiter im Tabellenniemandsland unterwegs sind. Jörn Hoffenheim, nach dem 0:4 gegen Union zuletzt war das heute das ersehnte Lebenszeichen, was nicht zuletzt auch den Trainer freuen dürfte.
Christian Ilzer, vor dem Spiel angezählt, vom Platz geht der TSG-Trainer mit einem Lächeln. Dabei beginnt es aus Hoffenheimer Sicht mit einem Rückschlag. Nach Flanke von Schmid trifft Nsocki ins eigene Tor. Schon im Hinspiel hatte der Franzose unglücklich agiert und bei 3:0 Führung rot gesehen. Danach drehte Werder das Spiel. Hoffenheim aber erstarrt nicht, sondern steigert sich. 28. Minute, viel Platz für die Gäste, Doppelpass Kramaric und Stach. Der Ausgleich. Erstes Saisontor für Anton Stach und das nach 2 Wochen Verletzungspause. Die Hoffenheimer kämpfen und kombinieren sich immer wieder durch die Bremer Abwehr. Tom Bischoff, der Abstiegskandidat, dreht das Spiel noch vor der Pause. Ähnlicher Ablauf wie beim ersten Hoffenheimer Treffer. Unter Christian Ilzer weist die TSG einen schlechteren Punkteschnitt auf als unter Vorgänger Matarazzo. In Bremen aber spielt Hoffenheim nun deutlich besser. Nach 17 Minuten der zweiten Halbzeit. Flanke von Kapitän Kramaric auf Gift Orban. 3:1 für die TSG. Sogar die eigenen Spieler hatten die Transfers kritisiert. Nun entscheidet Winterneuzugang Orban die Partie.
Es freut mich, wir sind alle sehr, sehr glücklich, hier gewonnen zu haben. Vor allem war es ein Sieg auch der Gemeinsamkeit.
Christian Ilzers Team hat das Spiel schwach begonnen, aber stark beendet. Vielleicht ein gutes Omen für die restliche Saison.
Also Hoffenheim, der Tabellen-15. gewinnt. Keine wirklich gute Nachricht für die Kollegen aus Heidenheim. Denn die stehen einen Platz dahinter auf dem Relegationsrang und hätten schon gewinnen müssen gegen Mainz, um den Abstand einigermaßen in Grenzen zu halten. Hätten, haben sie aber nicht. 0:2 hieß es am Ende aus Heidenheimer Sicht. Auch deshalb, weil beim Gegner einer wieder zurück in der Startelf war, der diesmal den entscheidenden Unterschied gemacht hat.
Johnny Burkhardt, als wenn er nie weg gewesen wäre. Getroffen, gewonnen. Er trägt die Binde und seine Mannschaft zum Sieg. Der 05 Top-Torjäger bringt die Rheinhessen nach einer knappen halben Stunde und Kassi-Flanke in Front. 13. Saisontor im 18. Bundesligaspiel.
Ich weiß, dass es wieder ein Wahnsinns-Flankenball war von Titi, der wirklich auf den Punkt serviert. Jetzt nicht das erste Mal. Letztes Jahr übrigens auch hier in Heidenheim. Das ist für einen Stürmer einfach Gold wert. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir so einen guten Flankengeber haben.
Heidenheims Trainer Frank Schmidt, der sein Team auf 8 Positionen verändert, bleibt in der Bundesliga-Rückrunde weiter Erfolg und punktlos. Auch wenn die Männer in Rot durchaus Chancen haben. Nach Vorarbeit von Burkhardt stellt Nelson Weiper kurz nach der Pause auf 2:0. Der FC Heidenheim wehrt sich aber, bleibt dabei aber ohne Ertrag. Hat sogar noch Glück, dass die Rheinhessen nicht auf 3:0 erhöhen. Kassi scheitert an Müller. Das war's. Mainz 05 gewinnt beim FC Heidenheim mit 2:0 und klettert wieder auf einen Europacup-Platz. Eins vorbereitet, eins selbstgemacht. Der Mann des Abends heißt Johnny Burkhardt.
Ja, wir schauen auf die Tabelle nach dem 22. Spieltag. Die Bayern an der Spitze. Es bleibt bei 8 Punkten Vorsprung auf Leverkusen. Dahinter die wiedererwachten Frankfurter auf dem Champions-League-Platz, genauso wie Leipzig auf Rang 4. Es folgen Freiburg, Mainz und Stuttgart. Bremen 10. Hoffenheim jetzt mit 7 Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone. Mit Heidenheim, Bochum und Holstein Kiel. Im letzten Rennen der alpinen Ski-WM gab es heute tatsächlich noch eine deutsche Medaille. Linus Strasser gewann Bronze im abschließenden Slalom und damit seine erste Einzelmedaille bei einem Großereignis. Schneller als Strasser waren nur der Sieger Loic Meyer aus der Schweiz und der Norweger Atle Lee McGrath. Damit blieb dem deutschen Skiverband gerade noch die erste medaillenlose Alpin-WM seit 18 Jahren erspart. Ja, schon 3 Medaillen hat allein Franziska Preuß bei den Biathlon-Weltmeisterschaften gewonnen. Heute war es eine goldene im schweizerischen Lenzerheide. Preuß, deren Karriere nach diversen gesundheitlichen Problemen zwischenzeitlich wirklich am seidenen Faden hing, feierte mit dem Sieg in der Verfolgung ihren bislang größten Erfolg überhaupt.
Sie kann gar nicht mehr aufhören zu hüpfen vor den Augen ihrer Eltern Elisabeth und Georg. Franziska Preuß ist endlich am Ziel, Weltmeisterin in einem Einzelrennen.
Man konnte es selber nur fast gar nicht fassen. Man ist einfach nur glücklich. Es war halt wirklich das perfekte Rennen und das bei der WM. Also ja, Wahnsinn.
Preuß hat oft mit sich gehadert in ihrer Karriere. An diesem Tag geht alles auf. Vor allem am Schießstand ist die 30-Jährige der Konkurrenz weit überlegen. 20 Schuss, 20 Treffer. In der Mixstaffel hat Preuß Bronze geholt, im Sprint Silber. Und jetzt ist sie Weltmeisterin in der Verfolgung vor der Schwedin Elvira Öberg und Justine Pressas-Boucher aus Frankreich. So kann es weitergehen bei der WM in Lenzerheide.
Ja, und wie es bei uns weitergeht und hoffentlich goldig auch in der neuen Woche, das weiß jetzt Stefan.
Ja, Ingo, goldig definitiv. Und wir werden sicherlich morgen auch viele eine Goldmedaille in der Hand halten dürfen, denn die Sonne, die schafft es so ziemlich überall mal durchzukommen. Und ich habe noch ein bisschen Frühling im Gepäck, nämlich an der Vorderseite dieses kräftigen Sturmtiefs gelangt im Laufe der Woche deutlich mildere Luft zu uns. Heute schon im Südwesten Frankreichs 23 Grad. So warm wird es bei uns nicht, aber in Richtung Donnerstag, Freitag, da kommt die sehr milde Luft, zumindest mal in Form von über 15 Grad, auch bis zu uns voran. Also großer Luftmassenwechsel. Zunächst einmal aber erstmal noch Hochdruckeinfluss. In der kommenden Nacht meist sternenklar, vor allem im Süden. Da tummeln sich noch ziemlich dichte Wolken, auch in der Landesmitte. Mitunter noch Nebel-Hochnebelfelder. Die können auch morgen tagsüber noch ein bisschen durchhalten, aber im großen Rest richtig sonnig. Die Temperaturen gehen heute Nacht bei uns zurück auf Werte zwischen minus 3 Grad in Ostfriesland und minus 20 Grad im Erzgebirge. Minus 19 misst jetzt schon Marienberg-Kühnheide. Morgen tagsüber, da liegen die Höchstwerte dann meistens bei Werten zwischen minus 1 und plus 6 Grad. Die weiteren Aussichten in den nächsten Tagen. Wir haben es erstmal noch mit Hochdruckeinfluss zu tun. Etwas mehr Wolken kündigen sich am Dienstag an. Ab Mittwoch wird es langsam milder.
Ja, auf jeden Fall. Goldene Aussichten und knackig kalt im Erzgebirge. Vielen Dank, Stefan, dafür. Soweit die Tagesthemen von heute. Hier im Ersten folgt ein Titel-Thesen-Temperamente-Spezial von der Berlinale.
Nachrichten rund um die Uhr finden Sie in der Tagesschau-App und auf tagesschau.de.
Die Tagesthemen sind dann morgen Abend wieder für Sie da, nach der Wahlarena zu etwas späterer Stunde gegen 17:45. Wir sagen für heute Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Und bleiben Sie zuversichtlich.